Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 13. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt in Korinth Auseinandersetzungen zur Zeit des Neuen Testaments über den Umgang mit den Gnadengaben. Und wenn man das so liest und wahrnimmt, was Paulus den Korinthern schreibt, und darin spiegelt sich die Auseinandersetzung in Korinth, wenn man das so liest und wahrnimmt, dann möchte man sagen, liebe Korinther, eure Sorgen wollten wir gerne haben. Denn die Verhältnisse in dieser Gemeinde sind so, dass die Gemeinde sich als reich gesegnet erleben kann und mit geistlichen Gaben Gottes überschwänglich versorgt und ausgestattet. Da sind sogar Sachen dabei, von denen wir heute gar nicht mal genau mehr wissen, worum sich's gehandelt haben mag. Wir können die Worte verstehen, aber wir sagen uns, ist das zum Teil ganz fremd, was die Korinther geistlich erbaut und stärkt und erhält. Die Gemeinde erlebt sich als reich gesegnet und mit dem Geist Gottes beschenkt. Und dann ergibt sich in Korinth eine ganz menschliche Frage, die kommt nicht vom Geist Gottes. Das ist die Frage, welche Rangfolge diese Geistesgaben denn untereinander haben. Was ist wichtiger, was ist weniger wichtig? Was ist wertvoller, wer ist stärker beschenkt und gesegnet als die anderen? Menschliche Frage nach der Rangfolge der Geistesgaben, die taucht bis heute im Fahrwasser jeder geistlichen Gemeindeerneuerung auf. Verbunden damit, dass die besonders Begabten, die den offensichtlich Gott viel gegeben und mitgeteilt hat, dass die beneidet werden von den anderen. Vielleicht haben wir auch unsere Vorstellungen, wie abgestuft wertvoll die einzelnen Begabungen schon im weltlichen Sinne und die Geistesgaben sein mögen. Das kann ja sein, dass man sich überlegt, ob Orgelspielen vielleicht wertvoller ist, wenn man das kann, als Kaffee kochen. Es kommt immer darauf an, was gerade gebraucht wird. Ich finde, an die Kaffeemaschine kann man auch niemanden stellen, der da völlig versagt und eine ungenießbare Brühe zustande bringt. Also je nachdem, in welcher Situation die Gemeinde sich gerade beschäftigt und sich gerade befindet, ist das eine attraktiver als das andere. Aber wir haben manchmal auch unsere Fragen und Vorstellungen. Und wenn es nur die Frage ist, welche Gaben besonders geeignet sind, den Herausforderungen und Nöten dieser Zeit jetzt zu begegnen und darauf zu antworten. Was bringt Gemeinde und Kirche jetzt voran? Was brauchen wir? Nun gibt es angeblich auch in weltlichen Dingen eine Neigung dazu, dass man das, was man selber gerade kann, für besonders geeignet hält, um das bevorstehende Problem zu lösen. Also, wenn ich zufällig eine Zusatzausbildung in Paarberatung habe, dann ist vollkommen klar, dass was ansteht in der Gemeinde und in der Umgebung, regeln wir, indem wir Ehevorbereitungsseminare anbieten. Wenn jemand anders musikalisch in besonderer Weise geeignet ist, sowas anzubieten, dann wird der vielleicht sagen, nein, das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen einen Posaunenchor. Wir müssen Blechbläsermusik auf der Straße vor der Kirche spielen, damit die Nachbarn das hören und dann alle zu uns strömen. Und ein Dritter wird vielleicht sagen, eine wunderbare, gepflegte und blühende Gartenanlage vor der Kirche ist das Richtige, um Menschen einladend auf uns aufmerksam zu machen. Wir sind da noch nicht bei den Geistesgaben, sondern bei den ganz irdischen Talenten und bei den Begabungen, die man auch pflegen kann. Man kann sich hinstellen und kann sagen, ich habe halt keinen grünen Daumen. Man kann sich aber auch mal ein Gartenbuch kaufen oder Rat einholen. Das geht auch. Wir neigen dazu, das für wichtig zu halten, was uns selber nahe liegt, was uns selber vielleicht zu Gebote steht. Nun wieder zurück nach Korinth. Es stellt sich in der Gemeinde dort die Frage nach der Stellung des Apostels in den damals gegenwärtigen Auseinandersetzungen. Ein bisschen abschätzig gesehen, vielleicht mit der Frage, was kann der uns eigentlich sagen, wenn ihm wesentliche Begabungen nicht verliehen sind. Wenn es in der Gemeinde welche gibt, die vom Geist mit Dingen beschenkt sind, von denen der Apostel Paulus nicht mal träumen kann. Frage nach der Hierarchie der geistlichen Gaben. Paulus antwortet. Und Paulus kehrt im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs die Hierarchie der Geistesgaben geradezu um, indem er sagt, es gibt eine größte Geistesgabe und das ist die Liebe. Und da nennt Paulus etwas, das wird die Korinther erstaunt haben. Wir sind den 1. Korintherbrief gewohnt, uns wundert es nicht mehr. Aber die Korinther werden sich sehr gewundert haben darüber, denn das ist von allen Geistesgaben die, die am wenigsten spektakulär ist. Am wenigsten greifbar auch, am wenigsten spezifisch. Liebe gibt es sogar außerhalb der christlichen Gemeinde. Wer wollte es bestreiten? Und es gibt sogar unter den Tieren welche, die liebevoll miteinander umgehen. Also man braucht sich gar nicht zu beschränken auf die Menschheit. Wie kommt Paulus dazu, zu sagen, dass die Liebe so wichtig ist, dass daran alles hängt? Ein erster Versuch, das zu verstehen, führt uns wieder zum Kaffee zurück. Wie schmeckt Kaffee, damit er gut schmeckt? Man darf vor allen Dingen nicht zu viel Wasser nehmen, habe ich gelernt. Und man muss gutes Wasser haben und man muss ein ordentliches Kaffeepulver haben. Und das darf auch nicht schon seit 8 Jahren in einer offenen Dose im Küchenschrank stehen. Und dann kann man noch einige Dinge berücksichtigen und dann wird das vielleicht trinkbar. Aber ich mache die Erfahrung, ob mir der Kaffee schmeckt, das hat subjektiv ganz viel mit mir und weniger mit dem Kaffee zu tun. Wenn ich mich insgesamt gut aufgehoben und wohl fühle, dann neige ich dazu, meinen Kaffee zu genießen. Wenn ich in Ruhe drüben auf der Terrasse sitze, mit einer schönen Zigarre zur Hand, wunderbar, dann schmeckt der Kaffee. Oder wenn ich mit Leuten zusammen an der Kaffeetafel sitze, die ich gut leiden kann, auch prima. Dagegen gibt es so Bürokaffee unter Stress aus einem großen Porzellanzylinder mit dicken Wänden getragen, der schmeckt eher nicht. Also, es gibt eine Voraussetzung in unserem Befinden, die ganz grundsätzlich dafür sorgen kann, dass die Gaben uns wohltun. Und da ist Paulus mit der Liebe ziemlich an der Wurzel der Dinge. Kriterium für den Apostel Paulus bei der Bewertung der geistlichen Gaben ist nicht hauptsächlich, was im Moment beeindruckend aussieht. Das kommt noch dazu. Zungenrede. Wunderbar. Wir wissen nicht hundertprozentig genau, was das war, haben aber so Vorstellungen. Wenn ich das als Geistesgabe hätte und die Predigt jetzt in fremder Zunge fortsetzen würde, dann wäre das insofern bedauerlich, weil es vermutlich keiner hier verstehen würde. Außer wir hätten jemanden unter uns, der die Gabe der Auslegung besitzt. Paulus sagt folgerichtig den Korinthern an anderer Stelle, wenn ihr das im Gottesdienst einbaut, dann sorgt dafür, dass jemand da ist, der auch erklären, übersetzen und auslegen kann. Nicht vorrangig das, was beeindruckend aussieht, sondern das, was bleibt. Und die Konzentration auf die bleibenden, dauerhaften, der Kirche für alle Zeit verliehenen Gaben, die macht es auch leichter, vorübergehende Schwächen zu ertragen. Wir haben im Moment gar keinen Posaunenchor in der Gemeinde, der regelmäßig übt und auftritt. Aber wir haben bleibende Gaben. Bei denen brauchen wir uns nicht zu sorgen, dass das mal für eine Zeit nicht da sein könnte. Glaube, Liebe und Hoffnung, wie Paulus sagt. Und darin haben wir eine Ahnung des Vollkommenen. Diese bleibenden Gaben haben besonders intensiv mit Gott zu tun. Stärker noch als die, die nur vorübergehend da sind. Stärker noch als das, was Paulus selber dann Stückwerk nennt. So ein wunderbares Mosaik verschiedener Gaben in der Gemeinde, die das Ganze schön und bunt machen, von denen aber jeder weiß, das ist mal so und das hört vielleicht auch bald wieder auf. Zweiter Hinweis: Liebe ist deshalb am wichtigsten für das Gemeindeleben, weil sich an der Liebe entscheidet, ob die anderen Dinge und Gaben dem Leben dienen oder nicht. Paulus redet von der Rede mit Menschen und mit Engelzungen. Und da denke ich, das würde ich ja gerne mal hören, wie einer mit Engelzungen redet. Vielleicht haben unsere Kinder, als sie ganz klein waren, in Engelzungen gesprochen, ich weiß es nicht. Das wäre eine schöne Vorstellung und Erklärung, die aber keinen Halt irgendwo in der Bibel hat, soweit ich sehe. Das wäre, wie wenn man auf einen Gong haut, ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle ohne Liebe. Paulus buchstabiert es durch für weitere Geistesgaben, für Hingabe, für Aufopferung. Alles nichts, wenn es aus den falschen Motiven und in den falschen Zusammenhängen geschieht. Und dasselbe gilt, wie schon gesagt, für die natürlichen Begabungen. Und dann gibt Paulus eine Beschreibung der Liebe in diesem Abschnitt, und die ist so wunderbar, dass sie deutlich macht, das ist gar keine menschliche Sache. Teile des Abschnitts sind ein sehr beliebter Predigttext bei den Brautpaaren, bei den Predigern weniger, ein sehr beliebter Predigttext für kirchliche Trauungen. Bei den Predigern nicht so beliebt, glaube ich, erstens, weil bei jeder zweiten Predigt bei der Trauung darüber geredet wird, ungefähr, gefühlt bei jeder zweiten. Und die andere ist dann ein Vers aus dem Buch Ruth. Und auch deswegen, weil man manchmal denkt, ihr lieben beiden, die ihr da heiraten wollt, was packt ihr euch damit für eine Last auf? Was ist das für ein Anspruch an die Liebe zwischen zwei Brautleuten, die doch das Leben noch vor sich haben und denen ganz folgerichtig und zwangsläufig auch alle Erfahrung noch fehlt, die gar nicht wissen können und zum Glück auch nicht wissen müssen am Hochzeitstag, was noch alles auf sie zukommt. Aber ich bin ja schon ein Stückchen weiter im Leben und manchmal rede ich mit Leuten, die noch die doppelte Lebenserfahrung an Jahren haben wie ich und ich ahne schon, was noch passieren kann. Und die Scheidungsstatistik sagt ja auch nichts Gutes in unserem Land. Liebe ist so beschrieben in diesem Abschnitt, dass eigentlich deutlich wird, das ist nicht eine Sache, die wir Menschen mit etwas gutem Willen hinkriegen können. Das beschreibt eben nicht, wie Hans und Grete miteinander umgehen auf ihrem Weg als Brautpaar und Ehepaar, sondern was hier beschrieben wird durch den Apostel Paulus, ist keine menschliche Sache, es ist geradezu göttlich. Christus ist die Liebe Gottes in Person. Bei ihm findet sich das alles, was Paulus der Liebe hier an Attributen zuschreibt. seine Geduld, seine Langmut, seine Freundlichkeit, seine Vergebungsbereitschaft, seine Offenheit uns gegenüber, seine Gnade, sein Mitgefühl, seine Anteilnahme an unserem Leben, die beschreibt eigentlich die Liebe. Und deshalb ist das ganz klar eine geistliche Gabe. Das haben wir von Gott oder wir haben es gar nicht. Das Schöne an kirchlichen Trauungen wiederum ist, dass da ein deutlicher Hinweis gegeben wird auf diese geistliche Gabe von Gott. Dass in dem, was die Brautleute sich zusammen trauen anzufangen, dass da etwas versteckt ist von der Liebe Gottes, und zwar so wie beim Ostereiersuchen versteckt, dass wir es finden und erkennen mögen. Und wenn es eine kirchliche Trauung ist, dann haben Hans und Grete ja wohl gemerkt, dass das ihre eigenen Kräfte überfordert. Haben wir ein Ehepaar namens Hans und Grete im Raum? Dann ändere ich die Namen ab jetzt. Nein? Gut. Dass das die eigenen Kräfte überfordert, dass wir uns das nicht vornehmen und dann klappt es auch, sondern dass wir dazu bei der Zweierbeziehung der Ehe einen Dritten verbindlich und unbedingt brauchen, nämlich Gott. Dass es ohne den Segen Gottes nichts wird und keinen Bestand hat und keine Chance. Dass wir uns zu viel aufladen, wenn wir nicht bei Zeiten den mittragen, den tragen lassen, der uns und unser Miteinander trägt. In der Liebe Christi sind wir zusammengeführt, in der Gemeinde. Seine liebevolle Gegenwart will unseren Umgang miteinander prägen. Und das heißt, ich bringe nicht von mir aus mit, dass mir alle Gemeindeglieder gleichermaßen sympathisch sind. Aber der Herr Christus, der sorgt dafür, denn der hat gleichermaßen Sympathie mit uns allen. Der ist unser gemeinsamer Herr und Heiland. Und in Christus ist die Liebe Gottes an uns allen tätig. Und dann habe ich da also in der Kirchenbank, vielleicht neben mir sitzen, meinen Bruder, meine Schwester, die durch Gott genauso geliebt sind wie ich. Und Gott ermöglicht es, dass wir das auch miteinander teilen können. Seine liebevolle Gegenwart prägt das Gemeindeleben. Von seiner Zuwendung können wir nehmen und einander mitteilen und weitergeben. Im Blick auf Christus als das Haupt brauche ich nicht mehr zu fürchten um meine Rolle und um meine Geltung. Gibt es eine Hierarchie im Himmel? Es gibt ein paar Bibelstellen, die darauf hindeuten, dass das vielleicht so sein könnte, von den Ersten die Letzte sein werden und umgekehrt. Da würde ich sagen, mir persönlich ist es recht, wenn ich im Himmel dabei bin. Wenn das gewährleistet ist, und das schenkt mir der Herr Jesus Christus, wenn ich überhaupt bei diesem Fest im ewigen Thronsaal des Heiligen Gottes dabei sein darf, dann sitzt ihr alle bitte an der Tafel weiter oben als ich. Dann hocke ich gerne auf dem Kaminsims, warm, aber im Staube. Kein Problem. Hauptsache dabei sein bei Gott. Und das schenkt uns der Herr Christus. Und dafür rüstet er uns aus, für den Weg, der hier noch zurückzulegen ist, mit seinen Geistesgaben. Und wenn da einer was kann, was der andere nicht hat, oder wenn einer was weiß, was dem anderen fehlt, wunderbar, das können wir einander mitteilen. Kirche und Gemeinde wäre eine entsetzlich langweilige Angelegenheit, wenn wir alle gleich wären. Unangenehm wäre es dazu noch, aber das ist eine andere Frage. Aber es wäre auch langweilig. Wir könnten nichts vom anderen nehmen und gewinnen und lernen und als Geschenk empfangen und behalten und auch nichts zurückgeben. Ich bin sehr froh, dass wir das in der Gemeinde nicht erleben und erleiden müssen, sondern dass wir in aller Vielfalt der geistlichen Gaben von Gott versorgt und beschenkt sind. Was wir brauchen, damit uns der Himmel offen steht, das haben wir alle. Das sind die ganz schlichten, scheinbar ganz schlichten Gaben, die uns das ewige Leben schenken. Glaube, Liebe und Hoffnung. Damit hat Gott uns reichlich beschenkt. Und dann brauchen wir bei allem anderen nicht uns Sorgen zu machen und auch nicht neidisch zu sein. Wir haben aus der Hand Gottes die Fülle seines göttlichen Segens, jeder und jede von uns. Und wenn ich es nicht so richtig spüre, wenn ich den Eindruck habe, dass Glaube oder Hoffnung oder Liebe bei mir abzubrechen drohen, wenn ich angefochten bin auf meinem geistlichen Weg mit dem Herrn Christus. Liebe Schwestern und Brüder, das ist ein weiterer Grund, warum es gut ist, in einer christlichen Gemeinde zu sein. Denn normalerweise sind wir nicht alle gleichzeitig am Verzweifeln. Und das heißt, wenn es einen oder eine trifft oder auch mehrere, dann sind da immer noch die Geschwister mit auf dem Weg, die mich mittragen und durchtragen im Gebet vor Gott und im Zutrauen auf unseren Herrn Jesus Christus, die bereit sind, notfalls das Dach aufzudecken, damit ich zu meinem Heiland finde, damit mein Heiland mich wieder neu ausstattet und beschenkt und geistlich erhält. Und manchmal ist es vielleicht meine Aufgabe, für andere zu beten und anderen ein freundliches, ein tröstliches Wort zu sagen, aus dem, was der Herr Christus uns gemeinsam gegeben und geschenkt hat. Miteinander unterwegs, als die, die in der Gemeinde Gottes von Gottes Gaben zehren, durch Gottes Gaben leben und unter Gottes Segen aufs Ziel hin unterwegs sind. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.